Herzlich grüße ich alle an diesem Morgen. Ich freue mich, dass ich wieder hier einmal in Ihrer Gemeinde einen Dienst tun darf. Das Thema haben Sie vernommen, ich will es aber nochmal präzisieren, so sagen. Also es geht um die Gerichte, Sinn und Zweck dieser Gerichte im Lichte des prophetischen Wortes, also heilsgeschichtlich differenziert. Der Anlass war jenes schlimme Erd- und Seebeben in Asien. Und ich bin oft gefragt worden, weil bei uns auch in der örtlichen Presse dazu Stellung genommen wurde, was denn diese Art der Katastrophen zu bedeuten habe, auch im Blick auf die Endzeit. Und ich denke, das ist sicher ein aktuelles Thema. Wir haben ja vor noch nicht allzu langer Zeit wiederum auch ein Erdbeben in dem Iran miterlebt. Von daher ist die Frage wohl berechtigt, orientiert an den prophetischen Reden Jesu, es wird am Ende so sein, dass Gerichte kommen, vor allen Dingen auch Erdbeben. Und das haben die Seismologen längst festgestellt, ja, dass die Zahl der Erdbeben und auch die Stärke gerade im letzten Jahrhundert enorm zugenommen hat. Bitte? Ach, das habe ich noch gar nicht gehört. Ja. Also ist das schon aktuell. Wir dürfen aber vom Worte Gottes her, vor allen Dingen vom prophetischen Wort her, Antwort bekommen. Wir dürfen wissen, dass jedes Gericht Gottes auch ein Ziel hat. Es gibt kein Gericht ohne Heilsabsicht Gottes. Ob die Menschen das immer verstehen und sich durch diese harten Signale innerlich irgendwie betroffen fühlen, das ist eine zweite Frage. Der Mensch reagiert nicht immer so, wie Gott es eigentlich möchte. Ich darf jetzt schon mal auf die Offenbarung hinweisen, je stärker die Gerichte, umso mehr geraten, der größte Teil der Menschen dann, die Betreffenden wiederum in Hass und Ablehnung Gott gegenüber. Ja, der Mensch ist schon ein seltsames Wesen, geschaffen zum Ebenbild, aber der Sündenfall ist wohl die Ursache davon. Getrennt von Gott kann der Mensch, wenn nicht er sich offenbart, nichts wahrnehmen. Und liebe Geschwister, das muss uns klar sein, es kommt niemand zum Sohne. Es erkennt auch keiner diese herrliche Heilsbotschaft, wenn eben nicht der Vater selber zieht und durch seinen Heiligen Geist wirkt. In dem ersten Teil möchte ich deswegen nochmal grundsätzlich die Frage angehen, was es mit den Leiden auf sich hat. Sie kennen vielleicht die Redewendung, dass einige sagen, wir dürfen nicht nach dem Warum fragen, sondern nur nach dem Wozu, also nach dem Zweck. Das ist biblisch nicht in Ordnung. Die Bibel deckt auch die Hintergründe für die verschiedenen Arten der Leiden auf. Manches bleibt natürlich auch bei uns im Dunkeln und vor allen Dingen sollten wir uns hüten vor falschen Urteilen. Gerade auch im Blick auf Leiden. Mir fällt gerade ein, ich lernte einmal einen messianisch gläubigen Juden aus dem Rheinland kennen, der eine eigene Gemeinde dort hat. Ich war auch mal dort. Und dann erzählt er, aus seinem Kreis wäre eine liebe Schwester gestürzt, hätte sich das Bein gebrochen. Was mag die wohl bloß getan haben, hat er bei sich gedacht, dass Gott so ein Gericht ausübt. Und dann sagt es auf Rheinländisch, stellen Sie sich vor, am nächsten Tag trifft es mich genauso. Ja. Ist er gestürzt und hatte auch einen Beinbruch. Das hat ihm zu denken gegeben. Also Vorsicht dann bei Beurteilung. Und wenn ich jetzt einige Gründe nenne, dann muss das jeder für sich selber verantworten und er muss der Frage nachgehen. Es ist uns klar, gäbe es nicht den Sündenfall und die Sünde, hätten wir noch paradiesische Zustände. Warum hat Gott das eigentlich so gemacht? Ja. Wir können hier schon sagen, ich werde es nachher nochmal aufgreifen, dass dann die Konsequenz daraus, Vertreibung aus dem Paradies, ein erstes Gericht ist. Gericht in dem Sinne, dass Gott dahin gibt. Und das ist für mich sogar die schlimmste Art der Gerichte. Nicht, wenn Eltern zu den Kindern sagen, lass sie laufen. Ist das nicht schlimm? Eingriffe durch Züchtigungsmaßnahmen sollen dann noch eine Veränderung hervorrufen. Und deswegen ist wohl der größte Teil aller Leiden im weitesten Sinne zurückzuführen auf Sünde und Trennung von Gott. Ich glaube, da stimmen wir überein. Aber jetzt kommt schon das Nächste, ein Vorbehalt. Nicht alle Leiden sind zurückzuführen auf persönliche Schuld und Sünde. Als, das wird in Johannes 9 berichtet, der Blindgeborene zu Jesus kommt, da fragen ja die Jünger, was hat denn er oder seine Vorfahren ja an Schuld damit hineingebracht? Und der Jesus sagt, weder er noch die Vorfahren, sondern jetzt kommt das Wunderbare, auf dass die Herrlichkeit Gottes offenbar wird. Das ist also ein ganz anderer Sinn eines Gerichtes. Und das hängt mit Erziehung zusammen. Nach Hebräer Kapitel 12 hat Gott bei seinen Kindern und Söhnen eine besondere Absicht. Und gerade wenn ich als Pädagoge an diese Frage komme, dann muss ich mich auch damit auseinandersetzen, das war während meiner Dienstzeit oft der Fall, wie ist das eigentlich mit der Frage der körperlichen Züchtigung? Also ich bin froh, verstehen Sie mich recht, dass es in der Schule das nicht mehr gibt. Denn allzu viel Willkür, wenn meine Mutter darüber berichtete, hat da geherrscht, wie der Lehrer manchmal seinen Zorn an den Kindern ausgelassen hat. Gibt es das auch bei Eltern? Oh ja. Nur unser Gott ist der weise Erzieher und er erzieht oder züchtigt einen jeglichen Sohn, den er aufnimmt. Wäre das nicht der Fall, so sagt dann das Wort, wären wir Bastarde, also Mischlinge. Es ist also schon so, nicht, dass Gott gar nicht so zimperlich ist. Wie ist das bei uns heute in unserer Gesellschaft? Körperliche Züchtigung, ich habe das gestern in der Jugend erwähnt, und zwar ein Fall aus meinem Bekanntenkreis, da gibt es ja in der Nähe von Reutlingen-Tübingen in einem Ort eine Familie, 15 Kinder, große Gärtnerei, ich darf den Namen nennen, es ist ja auch durch die Presse und Idea Spektrum grauer, die habe ich oft in Arosa kennengelernt und die kommen auch zu Reutlingen, nach Reutlingen oft, wenn ich dort Dienst tue. Da hat also der Vater, schon über die 60, berichtet vom CVJM über sein Leben und hat dann zum Ausdruck gebracht, dass er auch ab und zu seine Kinder körperlich gezüchtigt hat. Und da ist er angezeigt worden und die Staatsanwaltschaft ermittelt sogar. Stellen Sie sich das vor. Dann gab es in Idea Spektrum, vielleicht hat es ja ein oder andere gelesen, ja, einen Leserbrief, eine promovierte Frau schreibt, ich kenne die Familie, der Mann ist alles andere, und das kann ich auch bestätigen, nicht, als ein harter Schläger. Wenn es nötig ist, muss das mal sein. Und das will ich hier nochmal an einem Beispiel bringen. Das habe ich oft auch, wenn ich über das Thema Pädagogik, Erziehung im Lichte der Heiligen Schrift, wenn ich darüber gesprochen habe, zum Ausdruck gebracht. Wer seine Route nicht nimmt, der hasst seinen Sohn. Und Gott selber muss manchmal um des schlimmeren Dramas willen auch hart eingreifen. Also ein Beispiel, da ist ein Vater, ein Jäger mit seinem Sohn in den Bergen. Der Junge kriegt ein Netz, ein Fangnetz und darf Schmetterlinge jagen. Und wie das dann so geht, nicht? So kleine Kerle, die gucken dann mehr in den Himmel auf die Schmetterlinge. Nicht? Auf einmal rast er einem tiefen Abgrund zu. Der Vater sieht das, ruft und schreit, der Junge hört aber nicht. Was macht er in seiner Not? Nimmt sein Gewehr, zielt, legt an und schießt den Jungen ins Bein. Laut schreiend bricht er zusammen. Jetzt können wir sagen, grausamer Vater, ne? Nein, man muss den Hintergrund kennen, nicht? Um Schlimmeres zu verhüten. Und das ist die Erziehung Gottes, nicht? Und im weiteren Sinne hängt das auch mit Gerichten zusammen. Gott will durch Gericht zur Gnade führen. Gott möchte durch seine Buße zur Umkehr leiten, ja? Er möchte uns sogar mit den Augen leiten. Ich habe mich gefreut, du brauchst kaum aufstehen hier, dann war alles still. Wenn sie nun weiter erzählt hätten, nicht? Hätte der Bruder Hans mal auf den Tisch klopfen müssen. Ne? So ist das auch in der Pädagogik. Nicht? Ich habe mich immer gefreut, in der Regel, als ich noch selber unterrichtete, waren die Kinder still. Aber am Anfang, nach dem Krieg, übernahm ich mal eine Klasse, siebte Schuljahr, die hatten 14 Lehrer gehabt, das war also eine Rasselbande, da ging das nicht immer so. Ja, es ist sowas mit der Pädagogik, ein Thema für sich, aber muss jetzt abschließen, nicht? Sonst verliere ich mich auch, da muss ich also aufpassen, immer das Wichtigste. Nächste Frage, leiden. Warum? Um Jesu willen und des Dienstes für Jesus Christus willen. Beispiel: Epaphroditus wird im Philipperbrief beschrieben, ja, ist um des Zeugnisses für Jesus Christus willen sterbenskrank geworden. Da konnte selbst der Paulus mit Handauflegung nicht sofort was machen. Gott hat sich aber offenbart, damit auch nicht Paulus eine Last nach dem anderen bekam. Also das gibt es auch um des Dienstes willen. Habe ich auch manchmal erfahren, dass der Feind gar nicht wollte, dass ich dahin fuhr. Und dann bin ich trotzdem gegangen und wenn ich nach Hause kam, war die Geschichte weg. Es muss nicht immer so gehen, nicht? Oder manche Nöte, die damit zusammenhängen, Prüfungen. Und das ist das Nächste. Gott kennt unser Herz, aber wir nicht immer. Darum müssen wir in Prüfungssituationen kommen. Ja, habe ich ja nun auch oft gemacht. Kinder, nachher die Lehramtsreferendare, die mussten geprüft werden, damit sie qualifiziert würden. Also so eine Prüfung hat eine Absicht. Und nach Römer 5 besteht die Absicht Gottes in Folgendem. Paulus sagt das. Er rühmt sich nicht nur der Herrlichkeit, sondern sogar auch der Drangsale, der Leiden, der Trübsale. Warum? Jetzt kommt die Begründung. Weil diese Trübsal Ausharren und Geduld bewirkt. Also von Natur aus bin ich nicht immer so geduldig. Das muss ich lernen im Verkehr. Ne? Also wenn man das so sieht, wie sich da manche benehmen, da kann ich innerlich schon mal, muss das denn da sein, wie der da reinfährt? Ne? Geduld, Ausharren, das bringt Bewährung. Und Bewährung bringt Erwartung oder Hoffnung. Und die Hoffnung lässt nicht zuschanden werden. Das ist der Sinn der Prüfungen. Also bei Gott soll in den Prüfungen keiner durchfallen. Es ist schlimm, wenn Schüler nicht versetzt werden oder gar Referendare bei mir die Prüfung nicht bestanden haben. Gott sei Dank war es nicht so viele. Ne? Dann gibt es aber eine Wiederholungsprüfung, auch bei uns. Also Prüfungen. Dann haben wir bei Paulus zwei besondere Arten, um der hohen Offenbarung willen. Er hat ja einen Blick tun können, weiter als Johannes in der Offenbarung. Der Johannes sieht zum Gerichtsthron. Und der hatte wohl einen Blick zum Gnadenthron. Also da, wo der Vater zu Hause ist. Ne? Da sind wir übrigens hinversetzt. Ja? Wie ein Regent zu Hause ist, da hat er sein Domizil, das ist die Intimsphäre. Dahin sind wir versetzt. Und dann muss er, wenn er regiert, auch irgendwo seinen Thronsessel einnehmen. Das ist eine andere Art. Ja? Also was ich jetzt hier im Zusammenhang damit sagen will, Paulus hatte einen so herrlichen Blick getan, er konnte aber darüber nicht sprechen. Unaussprechlich Herrliches hat er gesehen. Um dieser hohen Offenbarung willen bekommt er nun diesen Pfahl oder den Dorn ins Fleisch. Dreimal hat er gerungen, Herr, nimm das weg. Also das darf man. Wir dürfen darum bitten, dass Gott auch Dinge beseitigt. Gott gibt immer eine Antwort. Entweder er tut das oder dann sagt er uns, lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Gnade wird in Schwachheit zur Vollendung gebracht. Ne? Oder ist in dieser Schwachheit mächtig. Das ist dann die Auferstehungskraft unseres Herrn. Es gibt also eine Kraft, das ist noch mehr als Krankenheilung. Ne? Wenn der auferstandene Christus durch diese wunderbare Kraft in uns lebt und wirkt. Darum, wenn der Geist Christi in uns wohnt, nach Römer Kapitel 8, wird er auch unsere sterblichen, nicht gestorbenen Leiber immer wieder lebendig machen, bis er uns hier abruft. Dann gibt es bei Paulus noch eine Art, Kolosser 1, und zwar ein Leiden in dem Sinne, dass an unserem Leibe, an unserem Körper, erstattet wird, was noch mangelt, insgesamt an den Leiden des Christus. Nicht das Haupt ist in der Herrlichkeit, eine Gruppe ist noch auf Erden und da haben wir auch einen Teil der Leiden noch mitzutragen. Allerdings nicht, wie es die katholische Kirche lehrt. Nicht, da gibt es ja auch dieses Fürleiden, aber im mystischen Sinne, dass die Mystiker für die Sünden der anderen gelitten haben. Das ist nicht in Ordnung. Das stellvertretende Leiden am Kreuz Jesu Christi ist einmalig. Aber die Leiden, die damit zusammenhängen, etwa mit dem Dienst wie bei Paulus, nicht, dass er um des Zeugnisses willen gesteinigt wurde, das ist so ein Leiden. Und andere zum Glauben kommen, das ist ein Erstattungsleiden. Und die letzte Art der Leiden, die müssen wir noch festmachen an Hiob. Um der unsichtbaren Mächte willen. Satan hatte da noch einen Zutritt zum Throne Gottes. Ja, es war die Opposition. Und dann sagt ja er dem Herrn, ja, dem geht's doch gut. Er wird der gerechte Hiob genannt. Ne? Tast ihn aber mal an. Und dann wird er dir absagen. Und wir kennen die Hiobsgeschichte, die Hiobsbotschaften, wie dieser Mann Gottes gelitten hat. Und selbst auch, das muss man sagen, nicht? Seinen Geburtstag verfluchte. Es muss so schaurig gewesen sein. Dann aber hat Gott schließlich eingegriffen und er kriegt das Doppelte erstattet. Und merken wir hier wieder etwas schon im Sinn der Zielorientierung. Wenn Gott richtet, durchrichtet, wenn wir in Leiden hineinkommen und sind getreu, bekommen wir nicht nur doppelt erstattet, sondern in der Herrlichkeit eine so wunderbare, rational nicht fassbare Segensart. Herrlichkeit wird das sein. So viel als ersten Teil, das hängt mit den Gerichten zusammen. Also noch einmal in den Gerichten, wie das auch schon in der irdischen Justiz der Fall ist, ja, liegt auch eine pädagogische Absicht. Wird einer inhaftiert, hofft man, er ändert sich. Ist das so? Ganz wenige. Ne? Wie viel Wiederholungstäter gibt es doch? Man hat da Leute rausgelassen, die nachher ganz so schlimme Dinge angerichtet haben. Nicht? Also da merkt man die Verblendung auch der irdischen Justiz, aber das ist Sinn. Bei Gott soll das Gericht nicht endgültig hinrichten, sondern herrichten. Die Richter im Alten Testament, nehmen wir mal Gideon, hatten die Aufgabe, das Volk wieder zu Gott zu führen. Und liebe Geschwister, das ist im Blick auf die letzte Zielsetzung, die Frage der Allaussöhnung, ganz wichtig. Viele Christen sehen das ja gar nicht. Ne? Für die ist dann Gottes Gericht endgültig, ewig in der Hölle, also unauflöslich, unendlich. Gottes Gerichte haben immer eine Absicht, ein Ziel. Und darum wollen wir jetzt aus dem Alten und Neuen Testament einige typische Gerichte nochmal nehmen. Das erste also, Adam und Eva aus dem Paradies dahingegeben. Wenn Gott, ich habe das schon kurz angedeutet, dahin gibt, in Römer 1 und 2 deutet das Paulus an, ist das eine ganz schlimme Art. Und zwar um der Verhaltensweise, vor allen Dingen auch der perversen Sexualitäten willen, hat Gott sie dahin gegeben. Und dann lässt er das Böse ausreifen bis zum Gericht. Dann haben wir das Gericht in der Sintflut, ein einmaliges, das hat ja Gott versichert, auch durch das Zeichen des Regenbogens bestätigt, das kommt nicht wieder. Es muss ein schauriges Gericht auch gewesen sein, das bis auf Noah, seine achtköpfige Familie, weiter niemand errettet wurde. 120 Jahre lang haben sie ja die Botschaft gehört und nicht die Konsequenz daraus gezogen, dann war es zu spät. Und das ist auch ein Typus für die Endzeit, ebenso wie das Gericht von Sodom und Gomorra. Warum war da ein Feuergericht nötig? Wer schon mal in Israel war, nicht, in jener Ebene, da wird angeblich so eine Säule als Lots Frau verkündigt. Nicht? Das mag so ein Bild sein, aber immerhin schlimm ist es schon, dass die Frau nicht das Ziel erreichte. Aber die Sodomie, kommt ja von Sodom, ne? Geschlechtsverkehr mit Tieren und alle schlimme, perversen Dinge, das war die Ursache. Und Gott konnte nicht länger diese Verderbtheit vom Menschen dulden und dann kam eben das schaurige Gericht. Also, und das sind Typen auch für die Endzeit. Ich gehe ja nachher auf das prophetische Wort noch ein, aber jetzt machen wir einen Sprung in die Zeit Jesu. Der Jesus hat nur dem Volk Israel zunächst die herrliche Botschaft gebracht, weil er ihr Messias war. Er war nur gekommen zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Es gab ganz wenige aus den Nationen, die damals schon dann dazu kamen. Er musste aber diesem Volk sagen, weil er wusste, dass der größte Teil des Volkes ihn ablehnen würde. Die Tatsache, dass Israel Jesus ans Kreuz gebracht hatte, war nicht das eigentliche schlimme Urteil wert, was nachher ja kam, sondern das war die Tatsache, dass als die Apostel in Vollmacht des Heiligen Geistes die Botschaft gebracht haben, Israel die Sünde wieder den Heiligen Geist begangen hat. Nur der Jesus ja sagt, die Sünde wieder den Menschensohn, die wird ja vergeben, denn Jesus musste ans Kreuz gehen. Aber die Sünde wieder den Heiligen Geist, nicht? Dass das Volk Israel, vor allen Dingen die Pharisäer und Schriftgelehrten, den Aposteln widerstanden haben, das war die eigentliche Ursache für das kommende Gericht. Und in den Endzeitreden Jesu, Lukas 21, Markus 13, Matthäus 24, 25, sagt der Herr ja selber, dass Israel, vor allen Dingen Jerusalem, ins Gericht kommt. Die Jünger zeigen auf den schönen Tempel und der Jesus sagt, es bleibt kein Stein auf dem anderen. Und das ist schon eigenartig, wie sich das historisch vollzogen hat, im Jahre 70, nicht? Als der römische Feldherr Titus anrückte und obwohl er seinen Soldaten verboten hatte, den Tempel anzutasten, hat ja ein Soldat eine brennende Fackel genommen und in den Tempel geworfen. Das Zedernholz fing schnell an zu brennen. Kein Stein auf dem anderen blieb. Und das Allerschlimmste noch hinterher, darüber schreibt der jüdische Geschichtsschreiber Josephus, dass dann diejenigen, die übrig blieben, vor allen Dingen die junge Mannschaft, ja, ein Wald von Kreuzen rings um Jerusalem war. Schlimm. Und da sind wohl viele daran erinnert worden, sein Blut komme über uns und unsere Kinder, haben damals viele Juden gerufen. Also in welch schauriger Weise sich dieses Gericht da vollzogen hat, das wird da deutlich. Da ist der größte Teil in die Diaspora, in die Zerstreuung gekommen und nochmal 150 Jahre später gab es einen Aufstand in Israel, sodass dann kaum noch Juden in dem Heiligen Land zurückblieben. So hat sich das dann erfüllt. So, und nun, liebe Geschwister, sind wir beim prophetischen Wort. Das soll also jetzt in diesem zweiten Teil dann deutlich werden, was kommt nun auf uns zu und wie dürfen wir mit den verschiedenen Gerichten umgehen, welche Art sind die Gerichte. Jetzt müssen wir nochmal heilsgeschichtlich differenzieren. Die Endzeitreden Jesu im Blick auf Israel, die haben immer wieder äußere Zeichen zur Folge. Kriege, Kriegsgeschrei, Geschehnisse in der Natur, Erdbeben, Hungersnöte, Seuchen, und das hängt mit den Gerichtsarten zusammen, die bereits im Alten Testament auch das Volk Israel trafen. Das sind also vier typische Gerichtsarten. Ich habe sie eben schon angehört, will sie nochmal wiederholen und vervollständigen. Also das ist einmal Krieg und Kriegsgeschrei. Israel sollte nicht Schwanz, sondern Kopf der Völker sein. Hätte Israel nach 5. Mose 28 den Segen Gottes durch Gehorsam herbeigerufen, hätte es immer über die Feinde gesiegt, ja? Übrigens, das ist auch bei der heutigen Beurteilung Israels im Zusammenhang mit den Grenzkonflikten, mit den Arabern, das ist ja doch noch nicht alles zu Ende, wenn auch jetzt Ruhe da ist, ja? Immer wieder zu beachten, dieses Volk ist ja noch nicht zurechtgebracht. Pauschal bekehrt. Also, Gerichtsart, Kriege, Kriegsgeschrei, dann Hungersnöte, hat es also auch immer wieder gegeben, ja. Damals zur Zeit in Ägypten, als Josef da Verwalter war, nur einige Beispiele. Dann Seuchen, ist auch etwas, was wir heute registrieren, ne? AIDS, andere schlimme Krankheiten. Und dann steht da noch wilde Tiere. Das war damals so, nicht, dass die wilden Tiere dann in das Land hereinbrachen. Und es ist interessanterweise so, dass in der Apokalypse, also Offenbarung, im 6. Kapitel, in den ersten 8 Versen, genau diese Gerichtsarten wieder aufgegriffen werden und dargestellt werden in der Art, dass da diese Reiter auftauchen. Und die bringen im Grunde genau diese selben Katastrophen. Wir haben das jetzt bei uns im Hauskreis behandelt, diese apokalyptischen Reiter. Das ist aber etwas, was sich in der Zukunft noch ereignen wird. Denn meine Differenzierung heilsgeschichtlich geht dahin, der Johannes sagt, ich war im Geist am Tage des Herrn. Manche Aussehen sagen, es wäre der Sonntag gewesen. Den gab es ja da noch gar nicht. Ne? Also nein. Der Tag des Herrn ist jener Tag des Zorns, der Finsternis, der Rache. Und das gibt eine Steigerung. Erst Anfang der Wehen, dann haben wir die Siegelgerichte, die Posaunengerichte. Eins ergibt sich immer wieder aus dem anderen. Es ist nicht unbedingt strikt zeitlich so anzuordnen. Und die schlimmsten Gerichte sind dann die Zorneschalengerichte. Also wenn der Zorn Gottes, das ist kein menschlicher Zorn, um seiner Gerechtigkeit und Heiligkeit willen die Menschen trifft, wird schlimm. Nur ein paar Hinweise, die Sie von der Offenbarung kennen, ja, dass ein Drittel der Vegetation zerstört wird. Ein Drittel der Gewässer verseucht wird. Ja, und erstmal ein Viertel und dann noch ein Drittel der Menschheit. Das geht weit in die Milliarden. Also wenn man das genau ausrechnen würde, 7/12 wäre über die Hälfte der Menschheit. Es wird ein schauriges Gericht werden. Und das ist das Letzte dann dort in der Offenbarung in Verbindung mit dem allerletzten großen Krieg. Also ich kann euch jungen Leuten leider nicht diesen Blick auch ersparen. Nie wieder Krieg hat es schon nach dem Ersten Weltkrieg als Parole gegeben. Dann die UNO nach dem Zweiten Krieg versucht immer wieder die großen Kriege zu verhindern, aber wir wissen, dass wenn der letzte Herrscher kommt, ja, diese Art der Gerichte zunehmen wird. Und nochmal, da ist die schlimmste erste Anlaufphase, Verführung, wenn sie sagen, Friede und Sicherheit. Und da haben wir jetzt etwas Neues noch. In der Apokalypse taucht ein weißer Reiter auf. Das ist eine Vorwegnahme im falschen Sinne des herrlichen Reiters, der einmal kommen wird, um die Herrschaft auf Erden anzutreten. Ist also Verführung. Vor Verführung warnt der Herr zuerst, als die Jünger ihn fragen, sagte, gebt acht, dass euch niemand verführe. Und der Paulus spricht von der Verführung im 1. Timotheusbrief, ja, 1. Timotheus Kapitel 2. An vielen Stellen, 2. Thessalonicher Kapitel 2, Verführung geht sogar so weit durch Zeichen und Wunder und Gott gibt selber, das ist auch eine Art, es gibt kräftige Irrtümer, und zwar denen, die die Liebe zur Wahrheit nicht annehmen. Das ist schon eine erschütternde Tatsache. Ja. Und 2. Timotheus Kapitel 3, wo der Apostel Paulus den Menschen der Endzeit beschreibt, in 3x6 Eigenschaften. Und die Klammer ist, diese Menschen haben die Form oder den Schein der Gottseligkeit, aber die eigentliche Kraft verleugnen sie. Es geht also letztlich um die Frage, und damit sind wir bei dem Zentralen auch unter dem Aspekt der Gerichtsfrage, es geht um die Frage des Kreuzes. Und was geschah am Kreuz auf Golgatha? Das ist das weitreichendste, das tiefste Gericht und auch das schaurigste, was je ein Mensch hat ertragen müssen. Es konnte nur der Sohn Gottes, das Lamm Gottes. Er hat dort am Kreuz auf Golgatha alle Mächte besiegt, Sünde, Krankheit, Tod und vor allen Dingen Satan. Das beschreibt Paulus in Kolosser Kapitel 2, ja, ne, dass er jene Mächte entwaffnet hat. Ja. Er hat also dann sogar einen Schauprozess aus ihnen gemacht und hat sie gerichtet. Das dürfen wir auch wissen, dass dieses Gericht, das Jesus am Kreuz erlitten hat, so vollgültig ist, als er ausrief, es ist vollbracht. Ja, da hat er den Sieg über alle Feindesmächte errungen. Jetzt stehen wir noch in diesem Prozess und da müssen wir sehen, die Erstlinge, die Gemeinde wird herausgehalten, erwählt vor Grundlegung der Welt. Erstlinge aus Israel durch die zwei Zeugen, die 144.000, ja, die zuerst zum Glauben kommen. Dann ganz Israel als Erstlingsvolk Und wenn das Erstlingsvolk errettet ist, werden auch die anderen Völker kommen. Und damit muss ich jetzt noch einige Gerichtsarten ansprechen. Also das größte Gericht ist das Gericht Jesu Christi am Kreuz. Und da sagt der Jesus, wer an ihn glaubt, also auch an dieses Gericht, was er vollzogen hat, der ist jetzt schon vom Tode zum Leben hindurchgedrungen und kommt nicht mehr in das Gericht. Und zwar an das ist das Gericht vor dem weißen Thron. Über den Bema Christus spreche ich dann noch. Und dann gibt es einen wunderbaren Hinweis auch in 1. Korinther 11, allerdings auch mit Problemen verbunden, die in der Gemeinde zu Korinth auftraten. Was war denn in Korinth passiert? Liebesmahl und dann das Gedächtnismahl, das war ja immer eins, hatte leider eine Spaltung in der Gemeinde zur Folge. Die sozial Schwachen haben extra gesessen, haben kaum was zu essen gehabt, nicht? Und die Privilegierten, die haben in Saus und Braus gelebt. Und darum sagt Paulus, deswegen sind so viele Kranke, Schwache und vorzeitig Entschlafene dort zu registrieren. Er sagt dann aber, und wer sich selber richtet, würde nicht gerichtet. Wir können also hier ableiten, dass wenn wir in manchen Bereichen, wo Gott uns um der Sünde willen strafen muss, wir Buße tun, Gott dann auch diese Art des Gerichts wegnimmt. Das kann man von daher doch eindeutig ableiten. Wer sich selber richtet, wird dann nicht gerichtet. Der Hurer dort musste von Paulus ein schlimmes Gericht erdulden. Er hat diesen Mann dem Satan übergeben. Der wird ihn schwer körperlich gezüchtern. Mit welchem Zweck? Dass sein Geist gerettet werde. Er selber aber hat am Körper und wohl auch in der Seele manches an Gerichten zu tragen gehabt. Nicht? Also ich bin überzeugt, ein Erwählter geht letztlich nicht verloren. Aber wenn fleischliches Handeln, auch Sünde dazu kommen, muss Gott auch um seiner Heiligkeit willen das ahnden. Und das geschieht da. Diese Art des Gerichts, also im persönlichen Leben, das kann nur jeder selber überprüfen, ja, hat eine Erziehungsabsicht, ist auch Strafe und Gericht. Haben wir überhaupt nichts mehr mit Gericht dann zu tun, wenn wir nun auch hier im Glauben vorbildlich wandeln? Was sagt Paulus dazu? Paulus sagt in 2. Korinther 5, Vers 10, wir aber müssen alle, also schließt er sich ein, alle offenbar werden vor diesem Bema Christus. Dieses Wort Bema kann Preisrichterstuhl, Richterstuhl übersetzt werden. Ja? Da geht es also nicht mehr um errettet oder verloren werden. Das passiert nachher vor dem weißen Thron. Ja? Es geht da um die Frage, was haben wir aufgebaut auf diesem Grund, der gelegt ist. Und das ist der Grund, Jesus Christus, der Fels. Auf dem sind wir hier aufgebaut. Der bleibt bestehen. Wir können aber Holz, Heu, Stroh oder Stoppeln, ja, können wir aufbauen, das ist ja jetzt ein Bild. Wofür steht das? Holz ist menschliches. Bäume stehen an den Wasserbächen gepflanzt, so sehe ich das, ja. Dann Heu, Gras, das schnell vergeht, ja. Da ist etwas schnell durch irgend Emotionales in Bewegung geraten, aber ohne Frucht. Und dann Stoppeln, Fruchtleere, keine Frucht da. Was Gott also dann erwartet dort ist, dass wir Frucht bringen, Frucht des Geistes nach Galater 5. Liebe, Freude, Friede, Sanftmut, Geduld und so weiter. Das erwartet der Herr. Und das wird durch Gericht offenbar. Denn Feuer steht immer für Gericht. Also das ist für die Gemeinde, damit diese Gemeinde, und das ist der herrliche Zweck dieses Gerichtes, ne, von dem Bema, damit wir dargestellt werden ohne Flecken und Runzeln. Im Alter bekommt man das schon, nicht? Flecken und Runzeln, das dürfen mal wir als herrliche Perspektive sehen, ja, dass wir sein werden in seinem Licht, wie er umgestaltet in sein Bild, und wenn wir dann auch den Herrlichkeitsleib haben. Das geschieht also alles in Verbindung mit der Entrückung. Da werden nach 1. Thessalonicher Kapitel 4 die in Christus Entschlafenen zuerst entrückt, nicht, Uli? Darüber haben wir schon gesprochen. Was ist dann mit den Gläubigen, wenn sie drüben ankommen? Das will ich mir aber hier ersparen. Und die dann hier Lebenden werden verwandelt. Und Paulus sagt, er möchte lieber überkleidet als entkleidet werden. Wir auch, ich auch, kann ich sagen, nicht? Also wenn der Herr jetzt käme und würde diesen vergänglichen, natürlichen, verweslichen Körper, ja, verwandeln, wäre das schon eine wunderbare Herrlichkeit. Das ist eigentlich Sinn und Zweck von Philipper Kapitel 3, 20, 21. Da heißt es ja, unser Politoma, unser Bürgertum ist dort oben in den Himmel, über Himmel. Von dort kommt der Herr, um seine Gemeinde zu vollenden, das heißt, um den sterblichen Leib, ja, zu verwandeln. Das steht noch aus. Wir haben unsere Erlösung angelthaft. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, darüber haben wir gestern Abend gesprochen. Aber es ist noch keine Vollendung. Wir sollen zwar vollkommen sein. Was heißt das? Gesund und normal wachsen. Ein Kind, das auf die Welt kommt, ist in sich vollkommen, hat alles. Es muss ja aber jetzt wachsen. Wenn eine schlimme Krankheit oder irgendwas dazukommt, dann ist da was behindert. Gell? Vollkommen normal wachsen. Das möchte Gott. Aber die Vollendung steht noch aus, wenn der Herr seine Gemeinde dort drüben vollendet hat, wie ich es beschrieben habe, nach dem Bema Christi. Zu der Aufgabe, mit ihm zu herrschen und zu regieren. Wisset ihr nicht, dass wir die Engel, ja den ganzen Kosmos richten? Was ist das für ein Ziel? Ne? Darum Sinn und Zweck dieses Gerichts für die Gemeinde, uns endgültig zu qualifizieren für diese herrliche Aufgabe, das ganze All dem Vater einmal wieder zurückzuführen. So, ein weiteres Gericht. Wenn die Gemeinde nun entrückt ist, ne, das Aufhaltende, wie ich es nach 2. Thessalonicher 2 sehe, beseitigt ist, dann werden schlimme Zustände auf Erden erfolgen. Ja. Der letzte Weltherrscher, der Antichrist, von dem ich andeutungsweise schon gesprochen habe, der wird eine globale Einheit schaffen, politisch, wirtschaftlich und vor allen Dingen religiös. Ne, und da ist diese sogenannte Hure Babylon, diese Einheit. Babylon ist immer im Blick auf Israel das Wiedergöttliche. Das ist dieser Geist, es wird aber auch nochmal eine letzte Stadt geben, denn diese Stadt Babylon wird vernichtet. Und ich sehe übrigens insofern diesen Krieg da im Irak auch heilsgeschichtlich, endgeschichtlich. Für mich ist, und da glaube ich etwa Bullinger und anderen, ist Babylon Babylon. Babylon hat Hurenstädte, andere, ja. Das kann Rom sein, auch Berlin, nicht? Oder New York, Großstädte, aber keine ist Babylon direkt, so sehe ich das, bitte, da kann jeder andere Auffassung sein. Nicht? Man hat ja immer wieder Rom als dieses Babylon dahingestellt, ne? Aber als das geschrieben wurde, war ja dieses Rom auch mit dem Katholizismus noch gar nicht in dem Sinne da. Sicher, es entwickelt sich. Ich sehe darin auch, wie gesagt, eine solche Hurenstadt, eine Abgötterei. Und die ganze ökumenische Entwicklung über das Christentum hinaus, mit Einbeziehung der großen anderen, auch monotheistischen Religionen, sprich Islam, ja, Judentum, übrigens, Hure ist immer im Blick auch auf Israel gemeint, ne? Und auch andere Religionen, Buddhismus, um nur Hinduismus zu nennen, einige anzusprechen. Es wird also irgendwie eine Einheit geben, und na, wenn der Papst schon einen Koran geküsst hat, bei einem Besuch einer Moschee in Syrien, nicht, dann ist das schon so eine Möglichkeit, oder wenn er in Assisi immer wieder die Vertreter anderer Religionen, Hunderte, eingeladen hat, ne, dann ist das für mich ein Signal. Also das ist die entscheidende Entwicklung, und ich muss da leider sagen, dass viele Evangelikale da mitmachen. Fast alle sind auf den Zug der Ökumene aufgesprungen. Willow Creek, von Amerika herkommen, mit ganz neuen, modernen Methoden, offen für Ökumene. Und wenn man weiß, was der Bill Hybels für einen Hintergrund hat, ich habe mich damit beschäftigt, habe ein dickes Buch dazu gelesen von einem, der das sachlich beurteilt, dann geht das in die falsche Richtung. Da kann man sagen, aber da kommen doch Menschen zum Glauben und da wird doch auch das Wort gesagt. Das ist so. Aber Verführung besteht eben in der Vermischung. Und da können manchmal 80-90% Wahrheit dabei sein und der Rest Lüge. Oder nehmen Sie es am Beispiel eines Zuges. Da sind die Waggons alle in Ordnung und die Lokomotive da vorne geht in die falsche Richtung. Ne? Was nützt das, wenn man einen schönen Sitzplatz hat, ja, und vielleicht im Bistro dabei ist, aber die Richtung stimmt nicht. Das müssen wir uns sagen lassen. Das kommt. Also dann wird auf dieser Erde eine Zeit, etwa 3,5 Jahre sein, das ist die erste Hälfte der letzten 70. Jahrwoche, wo sie dann sagen, unter dieser Herrschaft des Antichristen Friede und Sicherheit. 1. Thessalonicher 5. Und was dann? Dann kommt schnell das Verderben. Darum sollen wir hier schon, das sagt Paulus auch in diesem wunderbaren Kapitel, ja, angetan sein mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und dem Helm der Hoffnung, der Errettung droben. Da haben wir übrigens auch wieder die Dreiheit: Glaube, Liebe und Hoffnung, worüber ich gestern Abend gesprochen habe. Das ist zu beachten. Ne? Und in der Mitte der Jahrwoche gibt es nochmal Auseinandersetzungen und der Antichrist erhält eine tödliche Wunde. Und das größte Wunder, was im Sinne der Nachäffung durch Satan geschehen kann, ist sogar Totenerweckung. Das bringt der Teufel fertig. So eine Macht hat er noch. Und dann werden sie ihn alle anbeten. Dann kommt die Geschichte mit 666. Und wehe, wer nicht diesem Diktator folgt, der muss entweder in Gefangenschaft oder muss sterben. Daher kommt dann die große Zahl der Märtyrer. Aus dieser Drangsal. Viele sagen immer, das müssen wir miterdulden. Nicht? Das ist eine ganz andere Art. Ja? Für mich ist die Entrückung der Gemeinde orientiert an, ich habe es schon angedeutet, Sodom und Gomorra vor der Katastrophe, vor den Gerichten, vor allen Dingen vor der schlimmsten Zeit der Zornesschalengerichte zu erwarten. Der englische Theologe Bullinger setzt es sogar 30 bis 40 Jahre vor der letzten Jahrwoche an. Das kann ich nicht so ganz nachvollziehen, weiß man nicht. Wir sollen aber alle Zeit bereit sein. Denn, und das ist die andere Richtung, das muss ich in diesem Zusammenhang jetzt noch aufgreifen, wenn der Herr Jesus die Gerichte äußerer Art anspricht, dann ist das bei Paulus immer auf der Innenlinie zu sehen. Verführung und Abfall. Das merkt man nicht so direkt, aber wir spüren das. Ne? Oder wenn die Menschen, die da haben, den Schein der Gottseligkeit dominieren am Ende, ne? Dann geht es um die Frage, wo ist die Wahrheit und die hat nur die Gemeinde. Und damit kommen wir dann, wenn diese schlimmsten Ereignisse stattfinden und schließlich auch der Dritte Weltkrieg noch, ja, wo Gott dann selber eingreift, dann geht es um die Frage, wer ist Teilhaber an diesem kommenden tausendjährigen Friedensreich, wo der Messias für Israel, der König, regiert in Jerusalem, darum ist der Kampf um Jerusalem heute schon so wichtig, in Jerusalem, Zion, die führende Stadt ist. Wer kommt da hinein? Da gibt es also ein Völkergericht nach Matthäus 25. Das kennen Sie alle. Ich will es nur andeuten, nicht lesen. Da vergleicht der Herr diese Völkerscharen mit Böcken und Schafen. Die Schafe werden zu seiner Rechten gestellt und die Böcke kommen ins Gericht. Was ist denn aber das Kriterium für die Schafe? Was ihr getan habt, einem meiner geringsten Brüder. Das bezieht sich primär auf Israel. Da geht es um die Frage, wie die Völker mit Israel umgegangen sind und wir Deutschen. Das ist so ein Problem. Ich muss das einiger sagen, dass der Fischer an sich relativ israelfreundlich ist, ne? Der Joschka. Nur politisch jetzt. Das ist das entscheidende Kriterium. Da geht es gar nicht um den Glauben an Jesus Christus, sondern was ihr getan habt. Oder auch wie ihr euch vielleicht zu den da noch wenigen Christen, nicht, die verurteilt werden, verhalten habt. Das wird belohnt. Und damit sind wir dann bei dem letzten Gericht. Also es wird eine herrliche Zeit sein, das tausendjährige Friedensreich, aber am Ende, wenn Satan, der ja tausend Jahre gebunden war, losgelassen wird, nochmal zur Prüfung, dann ist es erstaunlich. Hat sich das auch schon gewundert, was in der Offenbarung geschrieben steht? Dass ein großer Teil der Menschen trotz der Segnungen wieder abfällt, in die Rebellion gegen Gott hineinkommt. Und da wird ja eins deutlich, wenn die Verwandlung nicht im Herzen passiert, ja, sondern nur durch äußere Segnungen, dann hat das keinen Bestand. Also selbst die herrlichste Zeit dort, die Zeugen Jehovas beschreiben das ja alles, wo sie damit herrschen und regieren, nicht? Ja, wo die Tiere friedlich beieinander sind, auch die Raubtiere, sie kennen solche Bilder. Was werden die mal enttäuscht sein, dass es da nicht geht um diese Frage, sondern ob jemand neues Leben aus Gott hat. Und das wird noch einmal offenbar in dieser Prüfung und dann erst neuer Himmel, neue Erde. Und dann in Verbindung damit das allerletzte Gericht, und damit bin ich dann auch gleich am Schluss, das ist das so genannte Gericht vor dem weißen Thron. Das wird in Offenbarung 20 beschrieben. Ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf sah, vor dessen Angesicht die Erde floh und der Himmel und keine Städte wurden für sie gefunden. Dann wird alles neu gemacht, alles. Die Toten, die Großen und Kleinen müssen vor dem Thron stehen. Bücher wurden aufgetan und ein Buch des Lebens. Und wessen Name nicht im Lebensbuch geschrieben gefunden ward, der kommt in das letzte, schon schaurige Gericht, nämlich den Feuersee oder zweiter Tod. Die anderen werden auch nach den Werken gerichtet, auch hier. Und sehen Sie mal, da gibt es eine Logik, die kann ich nicht nachvollziehen. Wir wissen ja, dass viele Christen ablehnen, dass aus diesem zweiten Tod noch jemand rauskommt. Ne? Worin soll denn der Unterschied bestehen, wenn da ein Verbrecher, der Name steht nicht im Lebensbuch, und ein sozial tätiger Mensch verurteilt werden? Beide kriegen die gleiche Höllenstrafe. Ist das gerecht? Der Jesus sagt doch mal im Blick auch auf so ein Urteil, es kommt einer nicht eher raus, bis er den letzten Heller bezahlt hat. Also kommt er da noch mal raus, nicht? Aus Gerichten. Wenn das auch noch etwas anders zu sehen ist. Also für mich ist klar, dass Gott da richten wird. Wie das im Einzelnen sein wird, ich kann es wohl nur auf die zeitliche Dauer sehen. Und das bringt ja keinen Sinn, nicht wahr? Ob man da eine Million Grad Hitze und dann noch einmal für die anderen zehnmal mehr bringt, nicht? Oder, ich meine, das ist jetzt ein bisschen humorvoll gesagt, das ist nicht Sinn der Sache. Ziel dieses Gerichtes, des Feuersees, des zweiten Todes, ist beschrieben in 1. Korinther 15, dem herrlichen Auferstehungskapitel. Nämlich, dass dann, wenn durch Jesus Christus und die Gemeinde das ganze All wieder zurechtgebracht ist und alle Opposition beseitigt ist und der letzte Feind, und wer ist das? Der Tod. Und das ist für mich der zweite Tod. Denn der erste Tod, ja, als Person, der ist ja auch im Feuersee drin. Also der letzte Feind muss das sein, dass dann alle Opposition, alle Trennung aufhört. Denn wenn Gott alles sein wird in allem und in allen, dann kann dann noch nebenbei dieser zweite Tod existieren. Dann würde das nicht stimmen. Siehe, ich mache alles neu, bis auf das. Und da dürfen wir unserem Gott getreu sein. Und damit haben wir, denke ich, eine Perspektive gewonnen, was der Sinn all der Gerichte ist. Ich fasse zusammen. Das größte Gericht am Kreuz auf Golgatha, nehmen wir uns hinein oder lassen wir uns hineinnehmen in das Gericht, werden wir nicht gerichtet am weißen Thron, sondern dürfen sogar mitrichten, mitherrschen, regieren. Dass wir uns aber auch im täglichen Leben ständig durchlichten und durchrichten lassen, dann können wir auch manches ersparen, habe ich auch angedeutet. Dann, Israel kommt noch in Verbindung mit den Gerichten zu einem herrlichen Ziel, die erst, das muss ich hier nochmal sagen, wenn sie ihn sehen, in den sie gestochen haben, gibt es die Nationenbuße, werden dann von Zion aus mitherrschen und regieren. Die Völkerwelt wird noch gerichtet, es wird noch schlimme Zeit sein, liebe Geschwister. Wir wollen beten, auch wenn wir an unsere Kinder oder Enkelkinder denken. Ich habe auch 9 Enkelkinder noch, das bewegt mich schon. Und meine Kinder, dass wir dafür eintreten, aber auch wissen, Gott ist treu. Wir dürfen ihm auch zutrauen, dass er bewahrt. Und schließlich, dass Gott mit der gesamten gequälten Schöpfung zurechtkommt. Denn die ganze Schöpfung wartet worauf? Dass die Söhne Gottes, also wir, ja, vollendet werden. Damit auch die Schöpfung gelangt zur herrlichen Freiheit der Söhne Gottes. Das ist doch das Ziel. Deswegen oft durch Leiden und Nöte. Gott weiß, warum er das gemacht hat. Paulus muss sagen, angesichts dieser Wege, auch im Blick auf Israel, nicht? Das sind so hohe Gedanken, die viel höher sind wie der Himmel über der Erde. Er kann nur anbeten, dass dieser treue Gott alles einmal herrlich hinausführen wird und für uns das letzte Wort, der in euch angefangen hat, das gute Werk, wird das liegen lassen? Nein, er wird es auch vollenden. Amen. Ja, ja. Wir wollen noch beten miteinander. Ja, du teuer Gott und Vater, nimm von Herzen Dank. Lass uns auch heute Morgen wieder anhand deines Wortes eine herrliche heilsgeschichtliche Perspektive geschenkt hast, dass wir mit dir rechnen dürfen, dass du deine Gemeinde zuerst zum Ziele bringst, dann auch mit Israel, für das wir beten wollen, zurechtkommst, aber auch mit der Völkerwelt. Herr, erbarm dich auch über unser Volk, über unsere Regierung. Lass uns das Aufhaltende sein. Wir beten dich an, dass du in uns ein wunderbares Werk begonnen hast, deine Gemeinde vollendest und dass wir mitherrschen, regieren dürfen, bis Gott sein wird, alles in allem. So segne dieses Wort, segne hier die lieben Geschwister. Danke für uns und unsere Angehörigen, dass wir mit dir rechnen dürfen, mit deiner Treue, deiner Liebe, Anbetung dir allein. Amen.